Das Wort zum heutigen Sonntag steht im großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Ich lese die Verse 35 bis 58. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wer das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und das Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Zum Gebet und anschließend Lied lade ich Sie ein, sich zu erheben. Lieber Vater, wir danken dir durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir heute Morgen wieder in deiner Gegenwart eintreten dürfen, unter deinem Schutz, unter deinem Segen zusammenkommen dürfen. Welch ein Vorrecht, welches Geschenk, unverdient. Danke für alle Durchhilfe und Bewahrung der vergangenen Woche, wo wir dich betrübt haben. Lieber Herr, es tut uns leid. Wir bitten dich um deine Vergebung. Danke, dass du uns auch jetzt wieder mit deinem ewig gültigen Wort versorgst, ganz persönlich als unseres Fußes Leuchte und Licht auf unserem Lebensweg, aber auch den weiten Horizont der Ewigkeitsperspektive über unseren irdischen Tod hinaus uns weisen möchtest, als der, der den Tod überwunden hat. Und dazu gebrauche deinen Boten, Rainer Würz, in der Auslegung deines Wortes segne du ihn. Wir bringen dir auch unsere Kinder, die Mitarbeiter und bitten dich, Herr, dass du ihre Herzen berührst, bewahrst. Und auch heute Morgen möchten wir dich insbesondere für deine Gemeinde unter Druck und Verfolgung bitten. Sei ihr Versorger, ihr Kümmerer in ganz besonderer Weise. Und lass dieses Wort für diese Woche: über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, Wirklichkeit werden. Und wir möchten dir dein auserwähltes Volk in dieser besonderen Situation der Not, der Drangsal, der Anfechtung, des Leidens besondererweise auch heute Morgen anbefehlen. Bitten dich, Herr, dass du sie behütest, bewahrst, insbesondere, Herr, deine Gemeinde, unsere Geschwister, deine Kinder. Bitten dich um Weisheit für die Regierenden. Und jetzt danken wir dir, Herr, dass wir in die Wirklichkeit deiner Gegenwart eintreten, uns bewusst sein dürfen. Nimm alles Trennende, alles Blockierende Wert weg und berühre du unsere Herzen, wie du es aus der Ewigkeit nur tun kannst. Wir beten dich an. Amen.
Ja, wir nähern uns dem Schluss dieses großen Auferstehungskapitels, 1. Korinther 15. Und wir haben den Text für nächsten Sonntag eigentlich schon mitgelesen, wo es um das Geheimnis des Nicht-Entschlafen-Müssens geht. Aber heute soll es dann vor allem um die Frage gehen, wo sind die Toten? Und dann etwas sperrig, aber es ist einfach ein Zitat aus diesem Text. Wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Das ist ja die Frage, die dort in diesem Text gestellt wird. Es ist eine Frage, die immer wieder auch Menschen, die liebe Angehörige verloren haben, sie stellen: Sieht mein Mann mich? Mein Mann Bewusstsein? Werden wir uns später erkennen? Sie können natürlich auch die weibliche Variante wählen. Was ist mit den Toten? Wo sind sie? Sagt die Bibel überhaupt etwas? Wie wird es sein in der Auferstehung? Wenn wir den Faden noch mal kurz aufnehmen, dieses großen Auferstehungskapitels, müssen wir sagen, die Grundfrage ist ja die Blasphemia Resurrectionis, also die Leugnung, die gnostisch, unter gnostischem Einfluss, die Leugnung mancher Korinther, dass es eine leibliche Auferstehung gibt. Und das greift Paulus eben auf in diesem großen Kapitel. Er sagt, dass seine Mathematikunterricht lässt grüßen, Conditio sine qua non, eine Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann. Also ohne leibliche Auferstehung bricht das ganze Evangelium, ist das ganze Fundament weg. Brutal, er zitiert einen griechischen Dichter und sagt, dann lasst uns fressen und saufen und alles, was sie gern wollen, hedonistisch, spaßorientiert leben, alles rausholen in diesem Leben, was gibt, denn morgen sterben wir und dann ist es vorbei. Aber so ist es ja eben nicht. Wir haben dann die Konsequenzen der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung betrachtet in diesem Text. Wir haben vom Marsch des Lebens gesprochen, der durchmarschiert, bis Gott sein wird, alles in allen. Davor haben wir den Marsch des Todes. Im ersten Adam sind sie alle gestorben. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Entstehung des Bösen. Und zuletzt haben wir uns mit dieser seltsamen Frage nach der Taufe für die Toten beschäftigt. Wo sind die Toten? Wie werden sie auferstehen? Um diese Frage zu beantworten, gibt es ja eigentlich zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Erste Variante: Der Leib, wenn er stirbt, hat ausgedient, kommt ins Grab, verwest oder wird kremiert und das war's. Aus, vorbei. Zweite Variante: Er geht in einer geheimnisvollen Weise im neuen Leib auf. Man könnte es auch prägnant so formulieren: Erlösung vom Leib, griechische Philosophie, Erlösung vom Leib, endlich los. Die Welt, so in der griechischen Philosophie, ist vom bösen Geist, Demiurg, und das Göttliche, der göttliche Funken, das göttliche Pneuma, das göttliche Licht ist daran eingeschlossen und Befreiung und Erlösung ist sozusagen, wenn dieser göttliche Funken endlich diesen materiellen Leib los wird und aus dieser materiellen Welt in die Lichteswelt geht. Das wäre Erlösung vom Leib, das lehrte die griechische Philosophie oder Teile, es gibt ja nicht die, aber Teile davon. Die Schrift aber, das ist klar und das wird Sie nicht überraschen, lehrt die Erlösung des Leibes durch Verwandlung, durch Metamorphose. Gott produziert keine Einmalverpackungen. Gott produziert keine Wegwerfpackungen, so könnte man es auch sagen. Prälat Friedrich Christoph Oettinger, einer der Schwabenväter 1702 bis 1782, geht gar so weit, dass er sagt, Leiblichkeit, er meint Geistleiblichkeit, aber Leiblichkeit ist das Ende aller Wege Gottes. Wir müssen an der leiblichen Auferstehung festhalten. Um das recht zu verstehen, schauen wir uns ganz kurz die göttliche Bestimmung des Menschen an. Im Unterschied zur naturalistischen Schau und zur Evolutionslehre hat der Mensch eine zentrale Stellung in der Schöpfung. Er ist nicht nur eine Wegwerfpackung, gut genug, ein paar Gene eine Generation weiterzutragen, wie es ein Evolutionsbiologe formuliert hat. Er ist nicht nur ein nackter Affe. Er ist nicht nur, alles Zitate, ein Ungeziefer der Erdrinde. Er ist nicht nur unbedeutend und selbst die Dinosaurier waren, weil sie wahrscheinlich viel länger auf der Erde, so die wissenschaftliche Meinung gelebt haben, wesentlich bedeutender, sondern nach der Bibel, so sagt es Karl Heim, er ist der König der Schöpfung, das einzigartige Geschöpf, in dem sich die Weltschöpfung vollendet. Es ist das einzige Geschöpf im Erschaffensbericht, dessen Erschaffung angekündigt und dann erst ausgeführt wurde. Er ist das einzige Geschöpf, das im Zählen, im Bild Gottes geschaffen wurde, nach Geist, Seele und Leib. Wie Gott. Gott, ist nicht leiblos, sondern Gott hat Geist, Seele und Leib. Mit Geist, Seele und Leib, das ist natürlich so ein Thema. Um es besser zu verstehen, müssen wir etwas schematisch denken. Die Wirklichkeit ist natürlich komplex und es geht viel mehr ineinander über. Und das weiß man auch in der modernen Medizin, dass meinetwegen Seele und Leib viel enger zusammenhängen, vielleicht sogar eine große Einheit bilden und andere Dinge. Aber natürlich müssen wir ein bisschen segmentieren, um es besser zu verstehen. Aber dann immer wissen, eigentlich überschneiden sich die Dinge viel stärker, als wir das jetzt mit den einzelnen Begriffen immer unbedingt erfassen können. Da wird vom Ruach, vom Geist, vom Pneuma gesprochen, da wird von der Psyche, du hast Luther-Übersetzung gelesen, so wie wir das ja sonntags gerne machen, aber eigentlich heißt es nicht, gesät wird ein natürlicher Mensch, sondern ein seelischer. Und der erste Mensch wurde ein seelischer Mensch. Es wird gesprochen vom Fleisch, Soma, Basar. Wir lesen einmal die Grundausstattung des Menschen, wenn ich mal so sagen darf, im ergänzenden Erschaffungsbericht, im Detailbericht von 1. Mose 2, Vers 7, der in den Garten Eden blickt. Da heißt es, der Herr Gott bildete den Menschen Staub vom Erdboden. Also dieser Leib hatte sehr stark mit der materiellen Komponente der Adama, des Erdbodens, zu tun. Übrigens auch bei der Tierwelt, deswegen auch die enge Verwandtschaft. Aber das ist ja nicht das Einzige, sonst legt da einfach nur so ein schöner Leichnam, sage ich mal. Und dann kommt dann das Entscheidende dazu. Und Gott hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Der Leben, wörtlich sogar im Hebräischen. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Da steht also der noch nicht gefallene, nicht erlösungsbedürftige Mensch nach Geist, Seele und Leib. Und wenn man fragt, ja, was ist der Leib? Der Leib ist sozusagen der Teil, der die Innenwelt nach außen trägt und die Außenwelt nach innen bringt. Klingt komplizierter, wie es ist. Ich freue mich nachher aufs Mittagessen. Aber wie kommt dieser innere Impuls dann auch zur Tat? Naja, ich muss meinen Alabasterkörper mit meinen wunderbaren Beinen darüber bewegen, in Speisesaal, und dann mit Armbewegung, Kaubewegung, Schluckbewegung, und dann habe ich auch ein Empfinden, ein Genuss, hoffentlich heute beim Mittagessen. Verstehen Sie? Ich möchte zum Beispiel Ihnen etwas mitteilen. Wie geht das? Ich habe einen Gedanken, wie der entsteht. Das ist eine andere Sache, aber wie kommt es zu Ihnen? Ich moduliere. Das ist ja ein Geheimnis, also Sprache ist ja, ich sende Schallwellen aus, Sie sehen es jetzt nicht, aber Sie hören es. Und Sie brauchen Empfangsgeräte, Sie haben da hier so Dinger, Ohren. Aber das ist ja nicht alles. Also der Leib ermöglicht Kontakt mit der Außenwelt, aber auch Kontakt von der Außenwelt her. Also er ist nicht nur, aber eben auch der Teil, der das Ausleben ermöglicht. ausführendes Organ. Das ist ein bisschen zu wenig gesagt, aber so mal schwerpunktmäßig. Und jetzt, wie hat sich Gott eigentlich den Menschen gedacht? Der Geist, der in einer besonderen Weise zur Verbindung mit Gott und Inspiration von Gott hersteht, sollte eigentlich die Hauptschaft, die Regentschaft über den Menschen haben, die Seele mit, ich folge da Watchman Nee, denken, fühlen, wollen, und der Leib sind dem nachgeordnet. Das war also der Gedanke, dieses herrliche, von Gott inspirierte, mit Gott in Verbindung stehende Wesen sollte mit seinem damals Lichtesleib das ausleben, was von Gott her kommt und in der Gemeinschaft mit Gott her ist. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, was der Diabolos im Sündenfall gemacht hat. Diabolos ist ein Wort im griechischen Text für den Teufel, für den Satan, eine Chaosmacht. Es hat immer einer ein Interesse an Chaos zu verursachen, damit er sein Süppchen kochen kann. Und der Diabolos, wörtlich übersetzt der Durcheinanderwerfer, der hat alles durcheinander gebracht, alle möglichen Schöpfungsordnungen. Mann, Frau, Ehe, Familie, Mensch, Tier, Engel, Mensch und natürlich die Zentralbeziehung Gott zum Mensch. Aber auch in der Dreiheit ist etwas durch den Sündenfall, die Abwendung von Gott, völlig durcheinander gekommen. Geist, Seele und Leib sind nicht mehr so, wie sie ursprünglich waren. Die Hauptschaft hat vielmehr das Ich, die Seele, ohne Geist. Also natürlich haben wir auch noch Geist, aber die eigentliche Funktion, die Verbindung, die Gemeinschaft, die Inspiration von Gott kann im gefallenen Menschen so nicht mehr wahrgenommen werden. So wird der Mensch seit dem Fall dominiert. Er ist fleischlich, sagt die Schrift, von seinen Begierden und Lüsten. Nicht Christus sitzt auf dem Thron seines Herzens, sondern sein Ich. Ich, ich, ich. Gott hat ja gesagt, ihr habt eine Wahl. Ich degradiere euch nicht zu reinen Statisten. Ein Zug, den man bei Gott nicht genug betonen kann. Er, der alles besser könnte. Er, der allem weit überlegen ist. Er sagt nicht, macht am besten nichts, weil ihr macht auch so viele Fehler, sondern ich beziehe euch ein, auch an verantwortlicher Stelle. Da könnte mancher verantwortliche Firmenchef, Leiter etwas lernen. Gott sagt, ich lasse euch auch eine Wahl, das gehört mit zum Adel der Gottgleichheit. Ihr müsst nicht in der Gemeinschaft mit mir leben, aber ich sage euch gleich, ich schenke euch reinen Wein ein. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr sterbend sterben. So müssen wir es wörtlich übersetzen. Eigentlich wird nur übersetzt, dann werdet ihr sterben. Aber sterbend, sterbend, nämlich in dem Moment, wo sie von Gott sich abwenden, und das haben sie im Sündenfall getan, waren sie geistlich tot und dem Leib nach Sterbende. Und dieser Todeskeim ist, weiß ich, ob er genetisch eingepflanzt ist, keine Ahnung. Der Prophet der neuen Welt, Yuval Harari, ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben, Professor in Jerusalem, lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, ein ziemlich gottloser Mann. Er ist ein enger Berater von Klaus Schwab, World Economic Forum, das war jetzt gerade dieser Tage wieder in Davos. Er sagt, wir werden das in unserer menschlichen Genialität alles überwinden, auch der Tod ist nur eine technische Frage. Es wird ja geforscht, wie kann man diesen Alterungsprozess verlangsamen und dann vielleicht zum Stoppen bringen oder gar umkehren. Wir werden ewig leben, seine Prognose. Das erinnert doch fatal an das Versprechen der Schlange, mitnichten werdet ihr sterben. Gott weiß, des Tages ihr davon esset, werdet ihr sein wie er. Gott sein ohne Gott. Das ist dasselbe Versprechen. Aber es ist so gekommen damals, sie sind wirklich sofort geistlich gestorben. Es war die Trennung von Gott und sie lebten fortan in einem sterbenden Leib. Paulus nennt ihn in Römer 7 den Leib des Todes. Und deswegen kann Jesus auch sagen, lasst die Toten ihre Toten begraben. Ich weiß nicht, ob ich die Bibel zum ersten Mal gelesen habe, vor über 40 Jahren. Das, sowas habe ich gar nicht kapiert. Wie können Tote Tote begraben? Aber es ist eigentlich ganz einfach, die geistlich Toten beerdigen die geistlich und leiblich Toten. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Paulus sagt, wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen, geistlich tot. Jetzt kommen wir zu der Frage, was geschieht nun beim Sterben? Was heißt eigentlich biblisch sterben? Und Sterben ist nach der Bibel nicht das Ende der Existenz, sondern die Aufspaltung der Dreiheit, in der der Mensch geschaffen ist. Sterben bedeutet Übergang in eine andere Daseinsform. Sterben kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Muss nicht, kann. Ist aber zu unterscheiden, der Sterbensprozess, wir Gläubigen müssen da unter Umständen genauso schwer durch, tut genauso weh, vielleicht sogar angstbehaftet, mit dem späteren Zustand. Also Sterben ist nicht Aufhören der Existenz. Was ist Sterben? Sterben ist, dass diese Geistseele von Gott gehaucht bei der Geburt, übrigens ist ein Grund, warum wir auch gegen Abtreibung sind. Nicht, weil wir Moralisten sind oder Frauen nicht ihre Freiheit und ihre vermeintlichen Rechte gönnen, sondern weil wir sagen, wir gehen davon aus, dass mit Verschmelzung von Same und Eizelle der Hauch Gottes erfolgt. War auch in der Theologie nicht immer unumstritten, aber trotzdem. Und wenn es auch nur ein 2, 4, 8, 16 Zeller ist, ist ein Lebenshaus da. Aber es ist eine Neshama, eine Geistseele da, ein Mensch. Und ich darf nicht einfach jetzt dieses Lebenshaus und diesen Menschen zerstören. Das steht nur Gott zu. Er ist der Herr über Leben und Tod. Das ist eigentlich der Grund. Und deswegen interessieren mich auch irgendwelche Zeilteilungen und wer wann was und wie weit ist der Mensch erst ein Mensch mit dem Herzschlag oder mit den ersten Gehirnfunktionen oder sonst was, greift zu kurz, weil es rein materialistisch gedacht ist. Aber das nur in Klammer. Also Sterben ist Übergang in eine andere Welt. Von der Bibel her die Trennung der Geistseele vom Leib. Ich will Ihnen mal 2, 3 Bibelstellen nennen, wo man das sieht. Als Ananias und Sapphira tot umfielen, sie waren gläubig, sie waren gerettet, aber sie haben den Heiligen Geist und die Apostel ins Angesicht belogen. Und das in einer Zeit, in der der Geist Gottes in dieser Urständigkeit, in dieser Urwüchsigkeit, in dieser Gründungsphase noch in einer ganz anderen Weise gewirkt hat. Und da heißt es wörtlich, meistens wird übersetzt, sie fallen tot um, aber es heißt wörtlich, sie Ekpsyche, sie seelten aus, da hat sie was verlassen. Und der Leib ist dann runtergesackt. Der Leib ist gestorben und dann ins Grab gelegt worden. Oder wenn Jesus aushaucht, als der Centurio sieht, wie er aushaucht, das muss also ein ganz bewusstes, ich kann es nicht nachmachen, das ist ja klar, aber als der Centurio das hörte, das muss also ein besonderes Ereignis gewesen sein, da sagt er wahrlich, das war Gottes Sohn. Ich gehe übrigens davon aus, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern seine Seele bewusst gegeben hat. Er hat gesagt, jetzt ist genug und hauchte aus und gab seine Seele ins Totenreich. Noch eine dritte Stelle, die auch interessant ist, ist jetzt hier nicht so unbedingt möglich, Eutychus. Wird ja gern zitiert, wenn die Versammlung etwas länger geht, die Leute müder werden. Und der saß ja im Obergemach, also erster, zweiter Stock, am offenen Fenster und Paulus vollzog seine Predigt bis Mitternacht. Also da beschweren Sie sich noch einmal, wenn wir abends predigen und ein bisschen länger machen. Bis Mitternacht, gut, das war auch die letzte Predigt, die er da gehalten hat. Jedenfalls der Typ, vielleicht hart gearbeitet, fällt aus dem Fenster. Und dann stürmen alle runter, sie denken, er ist gestorben und Paulus wirft sich über ihn und sagt wörtlich, macht keinen Tumult, seine Seele ist noch in ihm. Genaueres wird er nicht berichtet, jedenfalls er stand auf und sie waren nicht wenig getröstet, der lebte weiter. Ich glaube, der ist die nächste Zeit nicht mehr in der Versammlung eingeschlafen, das war ihm eine Lektion. Vielleicht hat er sich auch nicht mehr ins Fenster gesetzt. Also Sterben ist aushauchen, ist entseelt werden. Also wenn mich nachher am Sonntag sehr unwahrscheinlich der 40-Tonner erwischt da unten, dann sehen Sie vielleicht noch mich etwas verkleinert, nachdem der 40-Tonner drüber war. Aber ich bin schon da gar nicht mehr auf der Straße. Das sage ich auch immer bei Beerdigung. Ich meine, wie lang die Geistseele ist, ob das noch 3 Tage ist, manche sagen 40 Tage, manche sagen sofort, das weiß ich nicht. Aber wenn ich jemanden beerdige, was ich vor einer Woche getan habe bei Frankfurt, dann sage ich immer, in diesem Sarg ist der oder die nicht mehr, sondern nur noch sein sterblicher Leib. Den tragen wir jetzt zu Grabe. Ja, und wo geht es dann hin? Der Leib kommt ins Grab verwest mehr oder weniger. Allerdings nach der Schrift besteht wohl eine geheimnisvolle Verbindung mit dem Träger der Ich-Persönlichkeit, dem Menschbewusstsein, also der Geistseele. Wie kann das sein? Und vor allem, wenn gar nichts mehr da ist. Erstmal mit dem gar nichts mehr da sein ist sowieso eine schwierige Sache. Im Zeitalter von Heisenberg und Planck kann etwas da sein und nicht da sein. Genaueres müssen den Physiker fragen. Aber schon die Digitalisierung lehrt uns, dass zum Beispiel Wesentliches nicht nur materiell ist, sondern eben auch immateriell. Wenn Sie einen Computer haben, der zwar tiptop materiell ist, aber keine Software, dann wird er ihn trotzdem nicht arbeiten. Also da gibt es viele, viele Geheimnisse. Hudson Taylor hat ja auf die Frage von mehr liberalen, kritischen Studenten über seinen schlichten Umgang mit der Bibel gesagt: Meine Herren, wenn Sie morgens mit der Bahn nach Hause fahren wollen, dann schlagen Sie den Fahrplan auf. Darin steht Ihr Zug, der zu einer bestimmten Zeit abfährt. Was machen Sie nun? Prüfen Sie nach, ob das einen historischen Kern hat? Fragen Sie nach, ob das literarische Zusätze eines Bahnoberinspektors sind? Gewiss nicht, meine Herren. Sie gehen einfach zum Bahnhof. Dort finden Sie Ihren Zug, der bringt Sie ans Ziel. Also das war nicht für die Deutsche Bundesbahn geschrieben jetzt. So mache ich es mit der Bibel. Ich nehme Ihre Anweisung und Verheißung ernst und merke, so geht es, ich komme ans Ziel. Das ist schlichter Glaube. Nirgendwo steht, dass wir alles verstehen müssen. Nirgendwo steht, dass uns alles einleuchten muss. Die Bibel bezeugt Wahrheiten, geistliche Realitäten, die unser Denken übersteigen. Natürlich dürfen wir uns mühen und Gedanken uns darüber machen, aber es wird immer Dinge geben, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und so, denke ich, ist es auch, was die Verbindung zwischen Leib und Geist, Seele betrifft. Also der Leib, der verwest, als ich jetzt bei der angesprochenen Beerdigung noch warten musste, bis der ganze Kondolationsgemeinde da, die Trauergemeinde, vorbeigezogen ist an der Familie, schaute ich mich bei den Nachbargräbern so um. Und da war ein Grab, das mir aufgefallen ist, also vielmehr ganz genau gesagt, der Grabstein. Wissen Sie, was da drauf stand? Obst. Obst stand da drauf, da habe ich gedacht. Erst habe ich ihn bewundert, habe ich gedacht, der hat auch nicht viel aus sich gemacht. Also statt Doktor oder was weiß ich, hier starb Bahnunterinspektor oder sowas oder Bahnhof Schrankenwärter, Gemahlin. Einfach Obst, ohne Geburtsdatum, ohne alles. Da habe ich ein bisschen mehr nachgedacht. Oder will er ein Statement setzen? Will er sagen, ich bin jetzt Kompost, Obst. Also es gibt vielleicht einen Apfel, da trage ich mit dazu bei. Ich weiß es nicht. Nun, wo geht die Geistseele hin? Sie kommt in eins der Totenreiche und von der Schrift her dürfen wir wissen, dass die wahrscheinlich im Erdinnern sind. Sagen Sie, das ist ja alles spekulativ, woher willst du das wissen? Ja, ich weiß es nicht. Aber als die Erde sich auftat und die Rotte Korah lebendig in den Scheol fuhr, wo fuhr sie dahin? Zum Mars, zum Orion, zum Mond? Nein, ins Erdinnere. Und in Offenbarung 20 heißt es beim großen Völkerricht 20:11-15, dass das Meer die Toten wiedergab und der Hades, und es wird von Grube gesprochen. Also es scheint immer ein Prozess von unten sein. Auch als Samuel durch die Hexe von Endor geholt wird, kommt er sozusagen von unten. Also die Totenreiche bei unerlösten Menschen müssen alle in eins der Totenreiche. Es gibt verschiedene von hellgrau bis äußerster Finsternis. Es ist so eine Art Untersuchungshaft. Ein Wartezustand, aber mit, im Hinblick auf die zu erwartende Strafe schon mit Haft verbunden. Habe ich doch schön gesagt. Also, und da gibt es Unterschiede. Also bis Jesu Auferstehung war zum Beispiel für die Glaubenden des Alten Bundes gab es einen besonders lichten Teil, das Paradies, der Schoß Abrahams. Ich gehe davon aus, dass der mit der Auferstehung Jesu nach oben gegangen ist. Aber bis zur Auferstehung Jesu war das eben auch ein Bereich des Todes. Also, und das, was damals vor der Auferstehung Jesu galt, gilt für ungläubige Menschen bis heute. Sie hauchen aus, sie entseelen, die Geistseele geht in eins der Totenbereiche und der Leib kommt ins Grab. Jetzt, was ist der Unterschied beim Sterben eines erlösten Menschen? Grundsätzlich, wir haben es auch gesungen, ist der Sieg über Tod, Teufel von Jesus bewirkt worden. Er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er lebt auch für uns. Also irgendwo fehlt da immer was. Er ist nicht nur gestorben um unserer Sünde willen, sondern ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir haben nicht nur Anteil an den Früchten seiner Hingabe als Gekreuzigter und Gestorbener, sondern wir haben Anteil an seinem Leben durch Auferstehung und Wiederkunft und Innewohnung. Muss man also beides sagen. Und jetzt, da ein erlöster Mensch, ein Mensch, der durch die Gnade Gottes glauben darf, die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt, er ist ein Stück weit in der ursprünglichen Dreiheit wieder, da geht der Leib zwar auch ins Grab, aber die Geistseele geht nicht ins Totenreich, sondern geht, wie es Paulus sagt, zum Herrn. Ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Wie gesagt, das Sterben kann auch beim Glaubenden schmerzhaft sein. Und wir werden ja nächsten Sonntag über den Spezialfall der Entrückung sprechen, der sozusagen eine besondere Form des Sterbens, kann man nicht sagen, aber des Erhalts des Geistesleibes darstellt. Nun, also auch beim glaubenden Menschen geht der Leib ins Grab. Paulus sagt, gesät wird ein seelischer Leib, ein natürlicher Leib. Ich frage Sie mal, weil das immer wieder diskutiert wird. Ich würde nicht sagen, die Bibel lehrt das ohne Wenn und Aber, aber es spricht so viel dafür. Wenn Sie im Frühjahr oder im Sommer etwas sehen wollen, gehen Sie dann über den Samen vorher mit dem Bunsenbrenner drüber oder halten ein Streichholz entzündet drunter? Natürlich nicht. Sollten wir dann unser Samenkorn verbrennen lassen? Also, ich habe mal darüber etwas geschrieben. Es gibt viel mehr Zusammenhänge, als man vielleicht sieht. Verbrannt haben immer die gottlosen Geister und die Gottesfeinde. Da waren immer auf die völlige Vernichtung aus. Auch des seelischen, des natürlichen Leibes. Und die Verbrennung kam, also mit dem Christentum wurde sie und dem Vordringen des jüdisch-christlichen Denkens in Europa und dann in der ganzen westlichen Welt, ist also die Kremation völlig weg gewesen. Und sie kam erst wieder durch Freidenker, Freimaurer in der Aufklärung, weil sie sagen wollten, das war auch ein Statement, mit dem Tod ist alles aus die Maus. Jetzt, bitte, ich will da jetzt keinen Fetisch draus machen, aber wenn es passiert ist, ich weiß von Leuten, die gegen ihren Willen, manchmal mutet es Gott auch zu, wobei beim normalen Feuer verbrennen die Knochen gar nicht. Aber für Gott auch kein Problem, nicht? Also ich würde sagen, also jetzt ist alles aus, das ist nicht. Es ist nur die Frage, was wir anstreben sollen, was wir von uns aus tun sollen. Wenn nachher etwas geschieht, was wir nicht wollen, dann sieht es nochmal anders aus. Also der Leib kommt als Samenkorn ins Grab. Und die Geistseele, ich habe schon gesagt, in eine Vorherrlichkeit zu unserem Herrn. Ich gehe davon aus, nach 2. Korinther 5, dass wir dort einen Zwischenleib haben. Uiuiui, heute Morgen kommen ja aber Sachen. Meine Frau hat mich schon getadelt. Das wird aber. Aber sie sind ja topfit. Zwischenleib, wie komme ich denn auf sowas? Naja, Paulus sagt 2. Korinther 5, Sie können es in aller Ruhe lesen. Bevor wir unseren Geistleib bekommen, aber schon zum Herrn gehen, da werden wir nicht nackt erfunden, sondern wir bekommen einen Leib vom Herrn. Und ob wir im Leib sind oder außerhalb des Leibes, also gestorben oder noch nicht gestorben, bemühen wir uns, dem Herrn wohl zu gefallen. Also die haben Bewusstsein. Ich gehe davon aus, sie loben Gott. Sie haben Aufgaben. Wir suchen nicht die Verbindung nach oben, also zu diesen schon Heimgegangenen, zum Herrn. Aber ich bin überzeugt, dass die oben Verbindung zu uns haben und sehr wohl wissen, was geschieht. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Mose und Elia kommen auf den Berg der Verklärung und dann lesen wir ja in diesen synoptischen Evangelien, dass Jesus erstmal 3 Stunden den beiden erstmal erklären musste, was in den letzten 800 beziehungsweise 1500 Jahren alles so gelaufen ist. Die waren ja weg. Nee, musste er gar nicht. Die wussten Bescheid. Auch als Saul den Samuel aus dem Totenreich kommen lässt, sagt der Samuel, bring mich mal auf den neuesten Stand. Was ist eigentlich passiert, seitdem ich gestorben bin? Nee, der wusste Bescheid. Also da spricht vieles dafür, dass es da eine gewisse Verbindung gibt, aber das nur am Rande. Jedenfalls, unser Text lehrt, im sterblichen Leib werden bereits jetzt die Auferstehungskräfte für den Himmel gespeichert. Der Same enthält das Korn. Der alte Leib geht in den neuen auf. Gott wirft nicht weg, sondern transformiert. Gott macht keinen Müll. Das gilt übrigens auch für Himmel und Erde. Bei Himmel und Erde heißt es genau genommen nicht, dass alte Himmel und Erde irgendwo in kosmischen Mülleimer geworfen werden, sondern sie werden durch Feuer, wie genau, weiß ich nicht, Kernfusion, keine Ahnung, verwandelt werden. Aus dem Alten schafft Gott Neues. Das ist sein Prinzip und das gilt auch für unseren Leib. Bevor wir noch auf eine praktische Konsequenz kommen, noch ein paar Sätze. Wie sieht denn nun dieser Geistleib aus? Welche Eigenschaften hat er? Und da stellt ja Paulus in einigen Versen den seelischen, den natürlichen Leib. Also übrigens, wissen Sie, wie Martin Luther seinen Leib genannt hat? Madensack. Er hat auch gesagt, die Christen sollen sich nie nach ihm nennen. Das haben dann insbesondere die Lutheraner sehr tapfer getan. Na eben nicht, sondern nach dem Herrn. Also Martin sagt, das ist auch ein bisschen despektierlich, weil es ist ja wie gesagt auch eine göttliche Schöpfung, wenn auch in einem noch nicht vollendeten Zustand. Aber er hat ihn so genannt. Wie sieht er nun aus? Und da ist der Hauptfehler beim Denken, und dem bin ich auch jahrelang unterlegen, dass ich bei Geistleib immer an so etwas Schwapperndes, Nebelartiges gedacht habe, so immateriell, also man sieht seine Frau, weiß auch, wir waren mal verheiratet auf Erden, aber sie hat irgendwie gar keine richtige Gestalt, die Nebel gehen so durcheinander, oder ich weiß es nicht, ist Quatsch. Geistleib, seelischer Leib und Geistleib bedeuten materielle Leiber, von der Seele beherrscht oder vom Geist. Natürlich ist Materie im Herrlichkeitszustand anders als die Materie hier. Kann ich Ihnen auch nicht erklären. Ist aber so. Also Gott ist nicht gestaltlos. Und wir werden nicht gestaltlos sein. Im Gegenteil, der Innenmensch wird ihn auf eine einzigartige Weise nach außen transportiert. Er strahlt nochmal ganz anders durch den neuen, den herrlichen Geistesleib. Mit wunderbaren Fähigkeiten. Manchmal habe ich schon gedacht, Mensch, wie schön wär's, du wärst ein Adler. Also nur mal für eine Sache. Du stehst so irgendwo weit oben und der Kerl, der macht dann Hupp, kann auch ein Mädchen sein, macht auch Hupp. Und dann, was für ein Gefühl. Ich habe es nie probiert. Würde nicht klappen. Der Schneider von Ulm hat es ja probiert. Ist dann in die Donau gestürzt mit seinen künstlichen Flügeln. Aber das ist ja nur eins. Der Herr konnte durch Wände gehen. Irgendwie andere da sind, aber er fasst mich an, sagt er zu Thomas. Und da war noch nicht mal der Herrlichkeitsleib, sondern das war erst der Zwischenleib, bevor er zum Himmel fuhr. Kann essen, muss nicht essen und so weiter, also vieles was anderes. Ich nenne noch ein paar Gegenüberstellungen, dann kommen wir noch zu einer praktischen Konsequenz. Paulus sagt, der Geist Gottes sagt, verweslich, vergänglich, unverweslich, unvergänglich, in Unehre, in Herrlichkeit. Der schönste Mensch sieht nach ein paar Tagen im Grab wahrscheinlich nicht mehr schön aus. In Unehre, in Herrlichkeit, in Schwachheit, in Kraft, gesät ein natürlicher, ein seelischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. Augustin, und das will ich zum Abschluss dieses Teiles noch sagen, ging davon aus, dass wir unsere Wohnungen durch die Gnade des Herrn und durch das Leben in dieser Zeit im Glauben mitprägen und gestalten. Also die Herrlichkeit und die Ausgestaltung unserer Herrlichkeitswohnung hängt zusammen mit dem Leben, das wir hier führen. Früher hatte ich so eine kommunistische Idee, alle sind gleich. Aber Paulus sagt, es gibt eine Herrlichkeit wie Sterne, wie Mond, wie Sonne, also scheint schon Unterschiede zu geben. Jeder hat eine gleiche Grundherrlichkeit plus X. Und jetzt sagt Augustin, also wir liefern sozusagen durch Gottes Gnade Gnadenbaumaterial nach oben. Nicht nur für unsere Wohnung, sondern der engste Teil unserer Wohnung ist unser geistliches Leib. Also Adolf Heller, einer der geistlichen Väter des Hauses, hat gesagt, jedes Gebet, jeder Dienst durch die Gnade Gottes. Jeder Dienst für den Herrn ist Baumaterial für den Auferstehungsleib und für unsere himmlische Wohnung. Jetzt hat das Ganze ja aber auch eine Konsequenz. Natürlich ist es wichtig, dass Paulus das darlegt und sagt, ihr könnt nicht einfach die leibliche Auferstehung leugnen. Das geht überhaupt nicht. Aber wenn wir einer Zukunft entgegengehen, ein Leben ohne Krankheit, Erschöpfung, Müdigkeit, Gott muss nicht schlafen, Gott muss sich nicht ausruhen, Gott wird nicht müde. Ein Leben in Herrlichkeit und göttlicher Vollkommenheit, Strahlkraft und Schönheit. Und das ist viel mehr als ein vollständig hergestellter jetziger Leib. Kommt ein Beinamputierter zum Pfarrer und sagt, gell, Herr Pfarrer, droben habe ich wieder Beine. Ja, hast du. Aber viel mehr. Es ist nicht nur die Restauration ins Maximum des irdischen Leibes, es ist die Transformation in eine Herrlichkeit, die unaussprechlich ist. Und wir werden alle sagen, was waren wir blöd, dass wir so lange in diesem Madensack leben wollten. Bin ich überzeugt. Wir werden uns anschauen und sagen, das ist das Leben. Und wir dachten, das Leben ist jetzt. Und welche Konsequenz dürfen wir aus dieser Herrlichkeit, die uns erwartet, ziehen? Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, sagt Paulus Römer 8, Vers 23. Und mit diesen Aussichten lässt sich's Leben arbeiten und vor allem sterben. Das ist ja der tiefe Trost, der dann auch mit dem Geheimnis des Nicht-Entschlafen-Müssens in Raum kommt. Mit dem Tode ist nicht alles aus. Es gibt eine herrliche Zukunft mit Jesus. Der Tod ist für uns eine absolute Grenze, aber nicht für den Herrn. Er hat die Schlüssel des Totenreichs. Er hat Zugang. Und ich finde es so wunderbar, wenn der Herr ganz bewusst auch unsere Ängste in seinen Worten und im Wort Gottes aufgreift. Zum Beispiel sagt David, auch wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Wissen Sie, ich bin noch nie in diesem Prozess gewesen, aber da wird es sehr einsam, da kann ja keiner mitgehen. Selbst der vielleicht am Bett sitzt und die Hand hält und Bibel liest und betet oder singt oder einfach schweigt oder dich in den Arm nimmt, er kann ja nicht mitgehen. Aber Jesus, bei Jakob heißt es, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, er betete an zum Kopfende seines Bettes. Hä? Ich habe schon immer gedacht, was hat das Kopfkissen oder hat er ein Spezialbett gehabt oder sowas? Nein, im Judentum glaubte man, dass der Herr bei jedem Sterbenden am Bettkopf steht, da ist. Er betet den Ewigen an. Er sucht ihn. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, dein Stecken und dein Stab, die Jesusgegenwart, sie trösten mich. Wenn wir hier die Augen zumachen, machen wir sie drüben auf. Es ist wie durch die Tür gehen, nur durch das Türgehen kann schwer sein. Wenn ich an deinem Bild erwache, bei der Entrückung heißt es nicht die Toten ganz generell, sondern die Toten in Christo, die durch Jesum Entschlafenen. Und die holt er auch ab und die nimmt er auch auf. Ich liebe dieses Bild bei der Wüstenwanderung, wo der Herr ja sagt, ihr geht nicht per Teleportationswunder von Mizraim, von Ägypten, dem Land der Doppeldrängnis, in das verheißene Land, ein Bild vom unerlösten Zustand ins himmlische Kanaan. Nein, ihr müsst durch die Lebenswüste mit all ihren Entbehrungen und Schwierigkeiten und Nöten, gibt auch Oasensituationen. Warum? Weil das wichtig ist für euren Dienst und für eure Prägung fürs Land im Kanaan. Verstehen Sie? Kann ich euch nicht ersparen. Und dann kommen sie an den Jordan. Der Jordan ist ein Bild für den Fluss, das Sterben. Der Fluss, der als braune Brühe alles ins Totenreich, ins Totenmeer bringt. Aber was geschieht, als das erlöste Volk an den Jordan kommt und dann ins verheißene Land geht? Da sagt der Herr, die Priester sollen mit der Lade des Bundes, dem Innersten der Stiftshütte, die den Herrn selber repräsentiert. Die gehen 2000 Ellen voraus. Und wenn die, als die Füße der Priester das Wasser berührten, standen die Wasser still, einige Kilometer weiter oben zu Adama. Und dann floss das Wasser ab und es war ein mit der Zeit trockenes Flussbett. Und sie konnten trockenen Fußes. Der Christus, die Lade, stand im Todesfluss, hat alles zurückgehalten. Der Fürst des Lebens und die, die zum Leben berufen waren, konnten trockenen Fußes rübergehen. Und so ist es beim Sterben. Wir gehen drauf zu, bis zum letzten Moment. Brühe, Schmerzen vielleicht, Schwierigkeiten, vielleicht sogar Ängste. Vielleicht raubt der Teufel uns auch noch Glaubenszuversicht. Spielt keine Rolle. Für den Herrn sind wir sein für Zeit und Ewigkeit. Er lässt nicht los. Aber in dem Moment, wo der Übergang ist, öffnet sich die andere Welt und wir kommen trockenen Fußes drüben an. Ist das nicht wunderbar? Deswegen kann Ignatius, Bischof von Antiochien, sagen, bei seiner Märtyrerfahrt, wo er seine 7 Briefe geschrieben hat, auch an die römische Gemeinde: Bittet nicht für mich, setzt euch nicht für mich ein. Der hatte Angst, dass die Connections haben, vielleicht zur römischen Mächtigen, die dann sich für ihn verwenden. Er sagt, ich bin bereit zu sterben und ich weiß, wo ich hingehe. Und auch Polycarp von Smyrna, 154, 155 als Märtyrer gestorben, sagt zum Statthalter, der ihn mit dem Tode bedroht, du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Und das ist das tiefe Geheimnis, das wird natürlich nicht auf einmal so bei uns, aber wenn du keine Angst mehr hast vor dem Sterben, verlieren die Mächte hier ihre Macht über dich. Was wollen sie einem Menschen, der sich nicht fürchtet, tun? Da wäre ein Thema für sich, Angstregime. Und der Teufel ist ja wieder mächtig dabei, uns allen Angst zu machen. Die Psychiatrien sind voll. Menschlich verstehe ich das. Also das Sterben eines Christen ist Heimgehen. Drüben ist alles bereitet. Pfarrer hat mal einen über 80-Jährigen gehabt, der wollte noch nach Kanada auswandern. Er sagt, Herr Schmidt, wollen Sie es wirklich wagen? Ja, sagt er, ist doch alles vorbereitet. Mein Sohn lebt seit Jahren drüben, der holt mich am Flughafen ab. Alles ist bereitet, alles parat. Ich werde empfangen. Ich gehe praktisch wie nach Hause. Und so gehen wir heim. Es ist alles parat. Und dieser Blick in die himmlische Welt und in die Herrlichkeit und Zukunft lässt uns die Maßstäbe wieder richtig legen. Konzentration aufs Wesentliche. Unser ganzes irdisches Dasein kommt in ein anderes Licht. Das Eigentliche kommt noch. Das ist keine billige Jenseitsvertröstung, sondern Realität. Und diese Konzentration auf diese geistliche Realität ermöglicht ein Leben in Freiheit, auch im Loslassen und Drangeben. Sonst hänge ich mit allen Fasern an dem Leben hier und an dem, was ich habe oder meine zu haben. Und werde unter Umständen auch Ellbogen einsetzen und mit Füßen nach unten treten, um es zu verteidigen. Nun, für diese herrliche Aussicht, und damit will ich schließen, nur nicht zur falschen Passivität, ja, alles wunderbar, Herr, du wirst machen, führt nicht zum Schlafchristentum, sondern spornt innerlich an. Ja, wenn es doch so ist, dann will ich doch die verbleibende Zeit nutzen. Daher, Schlussvers unseres Auferstehungskapitels, 1. Korinther 15, 58, daher, meine geliebten Brüder, werdet beständig, unverrückbar im Werk des Herrn alle Zeit überfließen. Wisst ihr doch, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen. Wir wollen beten und dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus, du sprichst von Dingen, du sagst deinen Jüngern, wenn ihr nicht fassen könnt, was ich von irdischen Dingen spreche, wie wollt ihr das fassen können, was ich über die himmlischen Dinge sage? Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben und deinen Geist, dass wir durch deine Gnade auch etwas wissen und manchmal auch erahnen dürfen von dem, was kommt. Wie herrlich und wie wunderbar. Was hast du doch für Gedanken des Heils und des Friedens, der Herrlichkeit. Und du bist treu. Und du lässt nicht, auf dich ist Verlass. Und so danken wir dir, dass du mit Eidschwur gesagt hast, dass du, der du den Anfang gemacht hast, auch vollenden willst. Und wir danken dir, dass für uns Glaubende Tod und Teufel keine Macht mehr, die relevant ist, darstellt, sondern der Sieger des Lebens, dass wir zu dir gehören, dass wir dein sind für Zeit und Ewigkeit und das Sterben heimgehen ist zu dir. Danke, dass du alle Zeit bei uns bist durch deinen Geist. Danke, dass du in uns wohnst und du sehnst dich, uns in deine Arme zu nehmen. Und wir freuen uns, wenn wir bei dir sind. Und wir freuen uns, wenn die ganze Gemeinde vollendet und herrlich ist. Und dann geht es erst richtig los. Was bist du für ein wunderbarer Gott, ein herrlicher Gott. Du weißt auch um die Ängstlichen, die Verzagten, die Einsamen. Und die Zahl nimmt so zu. Du weißt um die, denen so zugesetzt wird, die kaum noch Nachrichten schauen können. Herr Jesus, du bist in Sonderheit ein Gott der Einsamen, der Witwen, der Elenden und der Schwachen. Danke, dass du besonders bei ihnen bist, sie besonders trägst und hältst, dass du mit weinst, dass du mit erduldest, dass du mit einsam bist und dabei tröstest und da bist. Gelobt sei dein wunderbarer, dein heiliger Name. Amen.